Das US-Finanzministerium greift am Anleihemarkt ein. Bitcoin und viele andere Kryptowährungen ziehen daraufhin kräftig an. Und gleichzeitig gibt es erste Warnsignale vom US-amerikanischen Verbraucher. Das klingt zunächst nach drei völlig unterschiedlichen Geschichten, ist es aber nicht. Denn dahinter steckt eine viel größere Frage. Wie lange kann sich der amerikanische Staat noch zu vernünftigen Konditionen finanzieren? Und was passiert, wenn irgendwann die Federal Reserve einspringen muss? Darüber sprechen wir heute. Außerdem schauen wir auf Alphabet und Meta, auf meine beiden Favoriten Amazon und Nvidia, sowie auf den Forschungserfolg von Moderna und BioNTech, auf CrowdStrike und einige andere Cybersecurity-Aktien. Und am Ende gibt es natürlich wieder die Community-Ecke, zum einen mit einer kleinen Analyse zu AppLovin. Die Aktie hat knapp gewonnen. Und zum anderen natürlich dann die Auswahl für das nächste Video. Auch da habt ihr wieder die Wahl zwischen drei verschiedenen Werten. Ja, heute als Sponsor CMC Markets. Und CMC Markets ist ja noch bekannt als CFD-Broker aus dem CFD-Handel. Inzwischen hat sich das Unternehmen aber etwas anders aufgestellt und sein Angebot auch deutlich erweitert, deutlich verbreitert. CMC Markets bietet in Deutschland und Österreich jetzt eben auch börsengehandelte Zertifikate und Optionsscheine an und insbesondere sehr stark fokussiert jetzt zu Beginn dieser neuen Zeitrechnung auf Kryptowährungen wie den Bitcoin. Und gerade das passt heute natürlich dann sehr gut zum Thema. Mehr zu CMC Markets und was ihr dort handeln könnt, findet ihr natürlich wie immer unter dem Video. Ja, und damit komme ich dann auch zu den versprochenen Themen. Und das erste Thema ist natürlich das US-Finanzministerium, der Bondmarkt und das große Refinanzierungsproblem der Amerikaner. Fangen wir mit der wichtigsten Geschichte an. Die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen waren zuletzt massiv gestiegen, weit über 5,3%, was die 30-jährigen US-Staatsanleihen anging. Und das war natürlich dann für den amerikanischen Staat teuer, für Unternehmen letztlich auch, denn wenn natürlich die Staatsanleihen die Renditen steigen, dann ziehen die Unternehmensanleihen mit. Und generell gab es ja zuletzt auch ja so einen kleinen Konkurrenzkampf zwischen Privatwirtschaft und dem Staat, weil eben auch viele der privatwirtschaftlichen Unternehmen, gerade aus dem Internetsektor, massiv in das Thema künstliche Intelligenz investieren und das eben auch nicht mehr aus dem Cashflow diese Investitionen stemmen konnten und stemmen können. Selbst ein Alphabet hat jetzt hier massiv Schulden aufgenommen. Ja, und das hat natürlich dann auch nicht gerade für Entlastung an den Anleihenmärkten gesorgt. Das US-Finanzministerium unter Finanzminister Scott Bessent hat deshalb Rückkäufe langlaufender US-Staatsanleihen zuletzt ausgeweitet. Vereinfacht gesagt tritt das Treasury, also das US-Finanzministerium, selbst als Käufer am Markt auf. Dadurch steigt die Nachfrage nach eben langlaufenden US-Staatsanleihen. Und die Preise steigen und im Gegenzug, das ist eben das, ja, wenn man so will, ein bisschen Paradoxe an den Anleihenmärkten, gehen dann eben die Renditen zurück. Das heißt, man hat den gewünschten Effekt, wenn man hier Nachfrage reinbekommt und die Preise steigen, dann sinken die Renditen und es wird eben günstiger, sich zu refinanzieren für den amerikanischen Staat. Genau das haben wir dann kurzfristig auch gesehen. Direkt nach der Ankündigung des US-Finanzministers gingen die langfristigen Renditen deutlich zurück. Aber ganz wichtig, das ist jetzt nicht vergleichbar mit Quantitative Easing, denn bei Quantitative Easing, da kauft die US-Notenbank, die Federal Reserve, diese Anleihen und schafft dafür Zentralbankgeld. Das heißt, man druckt Geld, kauft diese Anleihen und nimmt sie in den Besitz. Das US-Finanzministerium hingegen kann dagegen kein Geld drucken. Also das ist natürlich hier strikt getrennt. Das ist ja auch eine Erfahrung, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Wenn man sich anschaut, Deutschland, Reparationszahlungen nach dem Ersten Weltkrieg, wo dann der Staat eben immer mehr Geld gedruckt hat und es dann eben zu Hyperinflation kam, was letztlich dann auch den Aufstieg der Nationalsozialisten beflügelt hat. Wenn also das Treasury, das US-Finanzministerium, langfristige Schulden zurückkauft und gleichzeitig stärker über kurzlaufende Treasury-Bills finanziert, dann verändert es letztlich die Laufzeitenstruktur der amerikanischen Staatsschulden. Denn statt längerfristig jetzt refinanziert zu sein, also längerfristige Schulden zu haben, hat man verstärkt kurzfristigere Schulden. Und genau hier wird es nun interessant. Bisher muss man sagen, ist das geplante Volumen dieser Anleiherückkäufe noch sehr klein. Wir sprechen hier über etwa 14 Milliarden US-Dollar pro Quartal. Aber, und da muss man eben gegenhalten, dass dieser Markt eben 30 Billionen US-Dollar schwer ist. Aber, wie gesagt, es verändert natürlich dann die Struktur der Staatsschulden. Man wird immer kurzfristiger refinanziert oder finanziert und muss dementsprechend dann quasi auch immer schneller neue, kurzfristig laufende US-Staatsanleihen ausgeben. Und das ist natürlich dann durchaus auch ein riskantes Spiel, wie wir gleich noch sehen werden, ein Wabonspiel. Zunächst aber mal, wie gesagt, muss man auch ganz klar konstatieren, dass diese Ankündigung von Scott Bessent sehr überraschend für die Märkte kam, deswegen es auch kurzfristig einen starken Effekt gab, der aber genauso schnell dann wieder verpufft ist. Ja, und jetzt, wie gesagt, denken wir das Ganze weiter. Angenommen, das US-Finanzministerium weitet dieses Programm in Zukunft deutlich aus, dann verändert sich natürlich über kurz oder lang die Struktur der US-Schulden stärker in Richtung kurzer Laufzeiten. Und das ist grundsätzlich auch nicht neu. Schon unter Janet Yellen, der Vorgängerin von Scott Bessent, wurde ein relativ großer Teil des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs über kurzlaufende Treasury Bills abgedeckt. Scott Bessent hatte diese starke Orientierung an kurzen Laufzeiten vor seiner Zeit als Finanzminister übrigens selbst kritisiert. Aber warum ist eine stärkere kurzfristige Finanzierung nun überhaupt riskant? Ganz einfach. Wenn ich mich für 30 Jahre verschulde, habe ich diesen Zins für 30 Jahre festgeschrieben, also quasi eingeloggt. Wenn ich mich nur für ein Jahr oder zwei Jahre oder von mir aus auch für 3 oder 4 Jahre verschulde, muss ich schon in Kürze wieder an den Markt. Ich habe also einen sogenannten Rollover, ein sogenanntes Refinanzierungsrisiko. Und je kürzer die Laufzeiten sind, desto häufiger muss der Staat eben alte Schulden durch neue Schulden ersetzen. Und dann wird es entscheidend, welchen Zins der Markt zu diesem Zeitpunkt verlangt. Ich kann also nicht warten, wenn ich langlaufende Schulden habe, dann kann ich ja auch sagen, okay, ich warte, wenn ich 30 Jahre habe, dann kann ich auch sagen, okay, ich schaue mal nach 3 Jahren, okay, die Zinsen sind mir noch zu hoch, nach 10 Jahren, okay, die sind mir immer noch zu hoch, nach 15 Jahren, okay, jetzt sind sie zurückgekommen, jetzt gehe ich dann auf diese Laufzeit. Und ja, eine solche Strategie funktioniert deshalb besonders gut, nur dann, wenn man davon ausgeht, dass die kurzfristigen Zinsen künftig eher fallen als steigen. Und die kurzfristigen Zinsen, die kontrolliert eben die US-Notenbank, die Federal Reserve. Das ist eben der US-Leitzins, die Fed Fund Rate, wie sie so schön heißt. Und das bedeutet jetzt nicht, dass Scott Bessent der Fed einfach sagen kann, was sie tun soll. Die Federal Reserve ist geldpolitisch natürlich unabhängig, aber es entsteht hier natürlich ein Spannungsfeld. Denn wenn die amerikanische Verschuldung immer größer wird und ein wachsender Teil davon immer schneller refinanziert werden muss, dann werden hohe Zinsen irgendwann selbst zu einem Problem für die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen. Dafür gibt es einen Fachbegriff, Fiscal Dominance, fiskalische Dominanz. Gemeint ist damit vereinfacht eine Situation, in der die Staatsverschuldung so groß wird, dass die Notenbank bei ihren Entscheidungen nicht mehr nur Inflation und Arbeitsmarkt, was ja eigentlich die gesetzlichen Vorgaben sind, im Blick haben kann, sondern sie muss zumindest indirekt auch berücksichtigen, was hohe Zinsen mit dem Finanzsystem und der staatlichen Finanzierung machen. Ich sage jetzt ausdrücklich nicht, dass schon in Kürze ein neues QE-Programm gestartet wird, also neues Quantitative Easing von der Notenbank kommt. Die Fed klingt momentan ja auch eher vorsichtig bis restriktiv. Aber längerfristig ist mein Punkt ein anderer. Wenn die Schulden und die Refinanzierungskosten eben immer weiter steigen, wächst der Druck auf die Fed, irgendwann wieder Liquidität bereitzustellen. Alleine schon, um die kurzfristigen Zinsen ja unter Kontrolle zu halten oder sogar zu senken, wie wir das ja auch in der Corona-Zeit beispielsweise gesehen haben. Ob Kevin Warsh jetzt ein Fan von QE ist oder nicht, der hat sich ja bisher eher negativ dazu geäußert, wäre in einer echten Stresssituation dann irgendwann zweitrangig. Denn kein Fed-Chef und auch kein Mitglied des Federal Open Market Committees, also dieses Gremiums, was da die über die Leitzinsen entscheidet, möchte natürlich als derjenige in die Geschichte der Amerikaner eingehen, unter dessen Führung das amerikanische Finanzsystem ernsthaft ins Wanken geraten ist und vielleicht dann sogar der Dollar irgendwann implodieren würde. Kurzfristig bleibt die Inflation natürlich ein Problem. Der Krieg mit dem Iran, die Probleme rund um die Straße von Hormuz und die dadurch bedingt hohen Ölpreise sorgen für zusätzlichen Preisdruck. Gleichzeitig kostet der massive Aufbau der KI- oder AI-Infrastruktur zunächst sehr viel Geld, Energie und natürlich auch Material, Rohstoffe. Langfristig halte ich den technologischen Fortschritt und insbesondere das Thema künstliche Intelligenz trotzdem für disinflationär oder sogar deflationär. Wenn Unternehmen mit derselben Zahl an Mitarbeitern deutlich produktiver werden, sinken natürlich die Kosten pro produzierte Einheit. Aber bis es zu diesem Effekt kommt, braucht es eben Zeit, denn zunächst muss ja natürlich auch jetzt erstmal diese ganze KI-AI-Infrastruktur aufgebaut werden. Kurzfristig kann die Inflation deshalb hartnäckig bleiben und genau das macht die Situation für die Federal Reserve nun so schwierig. Und da darf man gespannt sein, wie man sich da herauslavieren will aus dieser doch sehr, sehr schwierigen Situation. Warum Bitcoin und große Altcoins davon profitieren? Naja, damit sind wir direkt beim Bitcoin und den Kryptomärkten. Ich habe in den vergangenen Monaten immer wieder gesagt, Krypto ist nicht tot. Und gerade in schwachen Phasen halte ich regelmäßiges Einsammeln, zum Beispiel über Sparpläne und viele Krypto-Broker, wie man sie so nennen will, wie zum Beispiel auch Bitpanda oder bei Just Trade zum Beispiel, auch ein Sponsor hier, die bieten ja auch inzwischen solche Sparpläne zum großen Teil schon an. Und solche Sparpläne sind dann auch wesentlich vernünftiger, um sukzessive immer wieder Geld in den Kryptomarkt zu geben, als jetzt in starke Rallyes hineinzukaufen und dann vielleicht auf die Nase zu fallen, weil es dann erstmal wieder zu einem deutlichen Rücksetzer kommt. Also FOMO, was man unter Fear of Missing Out kennt, das sollte man hier natürlich dann dementsprechend vermeiden und das geht halt sehr, sehr gut über solche Sparpläne. Was wir aber jetzt sehen, passt trotzdem zur langfristigen These, denn Bitcoin ist eben ein knappes Gut, ein knappes Asset und es gibt eine maximale Menge von 21 Millionen, wobei da ja auch einige schon in Anführungszeichen verloren gegangen sind. Tatsächlich sind die natürlich noch vorhanden, liegen auf der Blockchain, aber es gibt keinen Zugang mehr, wobei auch hier gibt es ja immer wieder Überlegungen, wenn Quantencomputer marktreif werden, dass man dann vielleicht wieder an diese dran käme, aber auch dann wäre die Menge auf 21 Millionen Stück begrenzt, sofern man Bitcoin bis dahin Quantencomputer sicher bekommen hat, wovon ich aber nach wie vor fest ausgehe. Wenn Anleger jetzt aber Zweifel daran bekommen, wie lange Staaten ihre Verschuldung ohne immer neue Liquidität bewältigen können und gerade der amerikanische Staat, der weltweit am höchsten Verschuldete und natürlich auch die größte Volkswirtschaft der Welt, wird ein knappes, nicht beliebig vermehrbares Asset natürlich automatisch interessanter. Das bedeutet nicht, dass Bitcoin jetzt nur wegen Scott Bessent und seinen Aktionen da an den Anleihenmärkten steigt. Die aktuelle Rallye hat mehrere Gründe und dazu gehören natürlich auch regulatorische Fortschritte, Stichwort Clarity Act, dann eine bessere Stimmung und natürlich, es waren zuvor viele der Meinung, dass die Kurse weiter fallen und deswegen short positioniert und das ist jetzt dann auch so eine Art Short Squeeze, den wir da sehen. Ein Short Squeeze entsteht übrigens, wenn viele Anleger auf fallende Kurse gesetzt haben und der Markt dann plötzlich steigt, denn dann müssen diese Short-Positionen natürlich eingedeckt werden und das bedeutet letztlich, es müssen die entsprechenden Assets gekauft werden. Ja, wenn dann diese Marktteilnehmer ihre Positionen schließen und eben dafür Käufe tätigen müssen, dann wird natürlich eine bereits begonnene Aufwärtsbewegung noch zusätzlich verstärkt. Wir hatten so einen Fall ja schon mal bei der VW-Aktie, da war damals ja auch ein Shortseller aktiv und hatte auf fallende Kurse gewettet und dann gab es eben diese Gerüchte, dass Porsche VW übernehmen könnte, also der kleinere den größeren, beziehungsweise es waren mehr als Gerüchte, Porsche hat das sogar bestätigt und daraufhin schoss die VW-Aktie nach oben, teilweise auf über 1.000 Euro zum damaligen Zeitpunkt, weil eben die ganzen Shortseller sich verspekuliert hatten, die auf fallende Kurse gesetzt hatten und dann eben eindecken mussten, auf Teufel komm raus. Ja, neben Bitcoin ziehen natürlich auch andere große Altcoins an, Ethereum bleibt dabei für mich der wichtigste Name hinter Bitcoin und hat derzeit auch kurzfristig, aber auch längerfristig meines Erachtens sogar noch etwas mehr Potenzial. Dann kommt natürlich Solana, aber zuletzt ist selbst XRP und ihr wisst, den Ripple, den mag ich eigentlich nicht so besonders, deutlich gestiegen. Entscheidend ist für mich aber hier jetzt nicht die Jagd nach irgendwelchen Meme-Coins, die vielleicht kurzfristig dann auch mal 300-400% bringen, aber am nächsten Tag dann eben auch wieder zusammenbrechen, sondern dass man sich hier tatsächlich auf wertvolle Netzwerke und liquide Coins und Tokens eben konzentriert, die eine echte Nutzung haben und eine nachvollziehbare Investmentthese. An dieser Stelle dann auch nochmal passend kurz der Sponsor des heutigen Videos, CMC Markets. Wer Kryptowährungen nicht direkt halten möchte, findet dort inzwischen eben auch börsengehandelte Zertifikate auf eben Kryptobasiswerte. Und wie immer gilt, Produktstruktur und Risiken müsst ihr natürlich vorher verstehen, gerade wenn es um Hebelprodukte geht, wobei CMC Markets bietet eben nicht nur Hebelprodukte an. Bei den Kryptoaktien bleibt natürlich Strategy, die ehemalige MicroStrategy, für mich die Nummer 1, wenn man bewusst eine Art gehebelte Longwetter auf Bitcoin sucht. Die neue Strategie von Strategy, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, gefällt mir besser als die alte. Denn das alte Geschäftsmodell sah grundsätzlich vor, Bitcoin zu kaufen und zu halten, hodeln und eigentlich sonst nichts. Und man hat dann immer wieder über Anleihen oder über die Ausgabe neuer Aktien neues Geld eingesammelt und weitergekauft und gekauft. Inzwischen ist man flexibler. Man kann beispielsweise, wenn sich das für das Unternehmen eher rechnet, auch Aktien einziehen. Da muss man die natürlich zurückkaufen. Das heißt, man nimmt dann die Liquidität, die man dadurch erzeugt, dass man auch Bitcoin mal verkauft kurzfristig und kauft eigene Aktien zurück, was natürlich dann die Finanzierungsstruktur des Unternehmens verbessert. Das ist dann so eine ähnliche Aktion, wie es eben Scott Bessent mit den US-Staatsanleihen da macht. Aber da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Wer die Aktie von Strategy kauft, sollte allerdings verstehen, dass im Kern es ein Unternehmen ist, das sehr, sehr stark auf eine gute Wertentwicklung des Bitcoin setzt. Und davon gehe ich auch langfristig aus. Aber kurzfristig kann das natürlich auch beim Bitcoin, wie wir das ja zwischen Oktober und jetzt Anfang diesen Jahres gesehen haben, auch nach unten gehen. Und dann fällt natürlich auch eine solche Aktie. Insofern als gehebelte Wette, wie gesagt, auf den Bitcoin kann man Strategy machen. Hatte ich hier auch schon öfter im Video besprochen. Aber generell ist das kein Unternehmen, wo mir das Geschäftsmodell jetzt besonders gefallen würde, wo mich das Geschäftsmodell überzeugen würde. Und generell dann ja auch keine Buy-and-Hold-Aktie, sondern wie gesagt, kurzfristig immer mal wieder einstreuen, um hier auf Bitcoin, auf steigende Bitcoin-Kurse zu wetten. Als Unternehmen gefallen mir hingegen Coinbase, die ja auch so eine Art Kryptobörse anbieten und natürlich Circle Internet mit seinen Stablecoins. auf US-Dollar natürlich deutlich besser. Gerade Circle Internet könnte mittelfristig auch noch sehr, sehr wichtig werden, was die Refinanzierung der Amerikaner angeht. Denn es ist ja so, ein Anbieter von Stablecoins, gerade US-Dollar-basierten Stablecoins, da gibt es ja bereits eine Regulierung und die dürfen zwar Dollar einsammeln und dafür Stablecoins ausgeben, aber sie müssen das eingesammelte Geld eben dann sehr sicher anlegen und bevorzugt in kurzlaufenden US-Staatsanleihen. Und das sorgt da natürlich dann für eine gewisse Nachfrage und hilft natürlich dem amerikanischen Staat bei der Refinanzierung. Insofern wäre ein ganz überragender Erfolg von Stablecoins sicherlich auch sehr, sehr von Vorteil für die weitere Finanzierung des amerikanischen Staates. Aktuell muss man aber sagen, ist das noch ja recht klein, aber eben auch ein stark wachsender Markt. Und da muss man mal schauen, wie das in Zukunft weitergeht. Auf jeden Fall steht Circle neben Tether, Circle mit dem USDC, Tether ja mit dem USDT, im Zentrum des Stablecoin-Themas. Weitere interessante Namen aus dem ja, Krypto-Aktienbereich sind dann sicherlich Galaxy Digital oder auch die Bullish, wo ja Peter Thiel drin ist. Und wenn man so ein bisschen out of the box denkt, die natürlich auch davon profitieren vom Handel, natürlich auch Robinhood, ja, die das ja anbieten, so ähnlich wie Just Trade hier in Deutschland. Insofern sind diese Aktien wie Coinbase, wie Galaxy Digital, wie Bullish, wie vielleicht auch Robinhood deutlich interessanter als die meisten Mining- oder auch Treasury-Unternehmen. Natürlich gibt es da auch Möglichkeiten, quasi gehebelt auf Ethereum zu wetten mit Bitmain Immersion und so weiter. Aber wie gesagt, das ist natürlich vom Geschäftsmodell her, überzeugt mich das nicht so. Aber wenn man natürlich eine Wette machen will, dann auf in dem Fall eher kurzfristig steigende Ethereum-Kurse, dann kann man sicherlich auch eine Bitmain Immersion sich mal näher anschauen. Ja, und auch wenn ich kurzfristig weitere Kursgewinne für gut möglich halte, wird Krypto aber niemals und auch jetzt nicht einfach nur in einer geraden Linie steigen. Dips gehören dazu. Und gerade deshalb finde ich auch Sparpläne interessanter als den Versuch, jeden kurzfristigen Move perfekt zu timen. Man hat ja in der Vergangenheit gesehen, dass das nicht so gut funktioniert. Damit möchte ich aber zurückkommen zur US-Wirtschaft und eben auch zum Aktienmarkt. Und bevor ich zu den Tech-Aktien gleich noch komme, die auch noch ein wichtiger Teil des Videos sein werden, möchte ich aber jetzt erst einmal auf die Lage der US-Konsumenten zu sprechen kommen. Denn da haben wir zuletzt Dinge gesehen, die mir definitiv weniger gefallen. Nämlich, dass den amerikanischen Konsumenten so langsam ein bisschen die Luft ausgeht, vielleicht auch aufgrund der erhöhten Inflation. Das Verbrauchervertrauen der University of Michigan ist im August beispielsweise auf 51 Punkte gefallen, nach noch 55,2 im Juli, also ein deutlicher Rückgang. Die Verbraucher werden also immer skeptischer und skeptischere Verbraucher halten eher Geld zusammen, konsumieren also nicht auf Teufel komm raus. Und kurzfristig könnte das, wie gesagt, dann für eine Schwäche auch in der US-Wirtschaft sorgen, weil die zu zwei Dritteln eben vom Konsumenten, vom Konsum abhängig ist. Natürlich, es steht jetzt bald auch Weihnachten wieder vor der Tür, da kaufen die Amerikaner wieder wie verrückt, da wird wieder konsumiert. Das ist natürlich dann auch positiv für Amazon, insbesondere weil immer mehr natürlich auch in den Online-Handel dann da fließt. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, kurzfristig sehen wir hier zunehmend eine Schwäche bei den amerikanischen Konsumenten. Die halten sich immer mehr zurück, auch aufgrund der hohen Inflation. Und wo konnte man das zuletzt sehen? Beispielsweise Walmart, die ja jetzt am gestrigen Donnerstag Zahlen geliefert haben, die jetzt nicht so überragend gut ausgefallen sind. Die Aktie wurde daraufhin kräftig abgestraft. Dann hatten wir zuletzt Home Depot, die zwar eigentlich besser als erwartete Zahlen vermeldet hatten, aber den Ausblick nur bestätigt haben. Und wenn man genauer hingeschaut hat, dann waren die Zahlen auch nur deshalb besser als erwartet, weil man eben kräftig Zollrückerstattungen erhalten hat. Trump hat ja da Zölle eingeführt und der Supreme Court die gekippt und jetzt muss der amerikanische Staat die eben dann auch wieder erstatten. Nike ist schon länger schwach, aber jetzt hat man auch gesehen, dass der Herausforderer On aus der Schweiz zuletzt zu spüren bekommen hat, dass die Konsumenten selektiver werden und gestern ebenfalls nicht nur Walmart, sondern Advanced Auto Parts, die auch nach enttäuschenden Zahlen massiv unter Druck geraten sind. Auch hier muss man sagen, kurzfristig sah das eigentlich erstmal gar nicht so schlecht aus. Dann hat man genauer hingeschaut und auch hier gesehen, naja, kurzfristig war es nur deswegen gut, weil man eben diese Zölle zurückerstattet bekommen hat. Und das ist natürlich nicht nachhaltig. Das passiert halt auch nur einmal, ist ein Einmaleffekt. Und dementsprechend, wie gesagt, ist die Aktie dann auch unter Druck geraten. Ganz interessant in dem Zusammenhang natürlich auch, was Klarna zuletzt vermeldet hat, wenngleich die eher den deutschen Markt verantwortlich gemacht haben und gesagt haben, da läuft es nicht. Wobei man muss ja sagen, in Deutschland läuft die Wirtschaft ja ohnehin nicht rund und zu unserer Regierung, da möchte ich lieber gar nichts sagen. Aber ganz interessant jetzt auch, was passiert im Bereich Buy Now, Pay Later generell? Denn nachdem Klarna zuletzt seinen Ausblick gesenkt hat und die Aktie deutlich abgestraft wurde, schauen jetzt natürlich alle auf Affirm, die in dem Zusammenhang natürlich besonders spannend sind. Und Affirm wird seine Quartalszahlen am Donnerstag, dem 27. August, nach US-Börsenschluss vermelden. Das heißt, nächsten Freitag sicherlich auch ein Schwerpunkt in diesem Video hier dann werden. Ja, dann bekommen wir einen weiteren guten Einblick darauf, wie belastbar der amerikanische Konsument tatsächlich noch ist. Und das ist sicherlich dann natürlich auch für die Börse, für die weitere Entwicklung an der Börse sehr, sehr wichtig. Ich würde daraus aber, auch das ist wichtig, jetzt noch keinen großen Konsumcrash ableiten. Es gab auch Unternehmen, die überzeugt haben, gerade Costco ist immer so ein Beispiel, wobei die natürlich auch ein besonderes Geschäftsmodell haben. Aber es sind durchaus Warnsignale und man hat gestern auch gesehen, dass die dann durchgeschlagen haben am Markt. Denn beispielsweise waren auch die Banken schwächer oder auch die Kreditkartenanbieter. Ganz einfach deshalb, weil man sich sagt, okay, wenn dem amerikanischen Konsumenten so langsam die Puste ausgeht, dann bedeutet das ja nicht nur, dass er kurzfristig vielleicht weniger konsumiert, sondern vielleicht auch deswegen weniger konsumiert, weil er eben das Geld nicht hat. Und dann könnte es natürlich auch sein, dass irgendwelche Kredite, die vergeben wurden, ja schwieriger zurückzuzahlen sind. Und das könnte dann eben Kreditkartenunternehmen, gerade American Express gibt ja selber Kredite aus, bei Mastercard und Visa, die vermitteln sie ja nur, könnte die belasten und natürlich letztlich auch die Banken, die natürlich da im Hintergrund sind. Kurzfristig sollte es daher am Aktienmarkt derzeit noch ein bisschen holprig bleiben. Mittelfristig bleibe ich aber weiter konstruktiv, gehe davon aus, dass wir so einen typischen Jahresverlauf sehen, wie oftmals so in solchen Midterm-Wahlen. Also jetzt im Sommer, wie gesagt, holprig, was nicht heißt, dass wir jetzt crashen, sondern dass es aber auch mal, wie wir es zuletzt gesehen haben, ein bisschen abwärts geht, dass es auch mal Dips gibt und die kann man dann natürlich auch durchaus nutzen. Wir sind so ein bisschen auch noch im Sommerloch. August, September sind historisch auch nicht gerade die besten Börsenmonate, Midterm-Jahre, generell auch nicht die besten Börsenjahre. Und insofern, ja, wundere mich da Rücksetzer nicht. Das heißt aber, wie gesagt, ausdrücklich jetzt nicht, dass ich hier zum Crash-Propheten werden möchte. Denn der strukturelle Treiber, der bleibt ja bestehen. Das Thema künstliche Intelligenz, KI oder AI und der Aufbau und Ausbau von Rechenzentren. Und da braucht man nach wie vor sehr viel Chips, sehr viel Netzwerktechnik. Die Stromversorgung muss massiv nach oben geführt werden. Man hat ja zuletzt gesehen, Peter Thiel setzt in seinem Portfolio sehr, sehr stark auf Stromversorger. Und natürlich auch das Thema Software. Die galten ja Software-as-a-Service-Unternehmen sehr lange als KI-Verlierer. Komplett vom Markt verschwinden sollten sie. Und jetzt zuletzt hat man gesehen, dass das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Und da sind dann auch Aktien wie Adobe oder Intuit, die zuvor lange keiner haben wollte, wieder angesprungen. Also insofern muss man sagen, der Markt generell gefällt mir immer noch recht gut. Die Bewertung ist nicht exorbitant hoch, wenngleich sie auch nicht super günstig ist. Auch das habe ich ja erst im letzten Video genauso gesagt. Und kurzfristig muss man eben sagen, es fließen enorme Summen in den Auf- und Ausbau der KI-Infrastruktur. Das erhöht natürlich dann, wenn das Ganze steht, die Produktivität und es sorgt natürlich dafür, dass die Gewinne bei vielen Unternehmen, die dann verstärkt KI oder AI einsetzen können, nur so sprudeln. Und gerade im Biotech-Bereich hatte ich ja auch zuletzt schon darauf hingewiesen, kann das sehr, sehr interessant sein, weil damit natürlich die Dauer von Forschung an Medikamenten deutlich zurückgeht, aber vielleicht auch weniger Fehlschläge dann drohen. Und das ist natürlich dann auch sehr, sehr positiv für solche forschenden Biotech- oder Biopharma-Unternehmen. Kurzfristig also bleibt es noch volatil, möglicherweise noch der ein oder andere Rücksetzer, aber natürlich auch der ein oder andere gute Tag. Und ja, das bietet dann eben auch Chancen zum Einstieg. Schaut man auf die großen, die Big Techs, die Magnificent Seven, muss man sagen, Alphabet und Meta, die sind zuletzt so ein bisschen zurückgekommen. Und da gab es dann heute auch eine Frage im Tag, wo man denn da einsteigen könnte. Ich habe mir die daraufhin angeschaut. Grundsätzlich Alphabet finde ich ganz okay. Da gab es ja zuletzt auch so ein bisschen Streit. Stanley Druckenmiller ist im letzten Quartal schon raus. Chase Coleman von Tiger hat jetzt in seinem 13F bekannt gegeben, dass er die Position auch reduziert hat. Auf der anderen Seite Warren Buffett bzw. seine Nachfolger bei Berkshire Hathaway haben da massiv zugekauft. Und ich bin hier ganz klar eher auf der Seite von Buffett, muss aber auch sagen, kurzfristig sehen die charttechnischen Strukturen bei der Alphabet-Aktie noch nicht so gut aus. Ich würde versuchen, sie so im Bereich $300 oder vielleicht knapp unter $300 einzusammeln. Sofern sie dann dahin fällt, garantieren kann ich das natürlich nicht. Fundamental bleibt Google natürlich mit Search, YouTube, Cloud, Gemini und eigenen KI-Chips. Zuletzt ja auch die Kooperation mit Marvel Technology, die ich ja auch im Podcast besprochen hatte, bestens hervorragend positioniert und da habe ich wenig Zweifel am Unternehmen. Bei Meta muss man ebenfalls kurzfristig ein bisschen vorsichtiger sein. Da gibt es ja diese Klagen einiger US-Bundesstaaten. Da gibt es natürlich hier in Deutschland auch unter verschiedenen YouTube-Videos kontroverse Diskussionen. Tatsächlich gehe ich hier auch mit denen, die diese Klagen so ein bisschen kritisieren, weil man auch sagt, okay, die Eltern sind eigentlich für die Kinder verantwortlich und da kann man jetzt nicht den YouTube-Konzern oder Mark Zuckerberg verantwortlich machen, wenn die dann ihren Tag in sozialen Netzwerken verbringen und da irgendwelchen Unfug treiben. Aber gut, es gibt diese Klagen und kurzfristig könnten die natürlich belasten. Es gibt also sogenannte regulatorische Risiken. Ich glaube trotzdem nicht, dass das Geschäftsmodell von Meta deswegen durch Gerichte ganz gekippt wird. Man hat ja nach wie vor nicht nur Facebook, sondern auch Instagram, WhatsApp und man ist natürlich eine absolute Gewinnmaschine. Aber charttechnisch ist die Aktie noch nicht auskorrigiert. Kurzfristig kann sie noch in Richtung $520 bis $525 fallen. Wenn das halten sollte, könnten das die Tiefs sein. Ich gehe aber eigentlich ehrlich gesagt davon aus, dass das nicht hält, dass wir dann nochmal ein Verkaufssignal bekommen und die Aktie dann vielleicht sogar in Richtung $400 abtauchen würde. Und doch wäre sie aus meiner Meinung dann oder meiner Meinung nach sehr, sehr interessant. Also ein Niveau, wo ich sie dann als Kaufkandidaten sehen würde. Meine beiden Top-Picks innerhalb der Magnificent Seven bleiben aber unverändert. Amazon, gerade jetzt auch mit dem bald anstehenden Weihnachtsgeschäft. Und natürlich Nvidia. Die Aktie ist für das Wachstum, was dort geboten wird, eigentlich nach wie vor sehr, sehr günstig. Und was man bei Nvidia auch noch sagen muss, sie haben nach wie vor eine absolute, nicht nur Marktführerschaft, sondern auch Technologieführerschaft im Bereich der KI-Chips. Und wie gesagt, das sieht da eben sehr, sehr gut aus. Amazon ist natürlich auch noch breiter aufgestellt. Man hat natürlich noch AWS, also das Cloud-Geschäft. Man hat den Werbebereich ausgebaut. Man hat natürlich E-Commerce, was jetzt natürlich dann auch, wie gesagt, im Weihnachtsquartal ein Treiber sein könnte. Und man hat jetzt natürlich, ich kann es jetzt nicht den Namen erwähnen, aber ihr wisst, wie die künstliche Intelligenz heißt. Und da gibt es jetzt die Plus-Version, die konnte ich gestern sogar kostenlos aktivieren. Und da bin ich auch mal gespannt, wie man sich dann da schlägt. Nvidia, wie gesagt, zentraler Profiteur des KI-Booms, nach wie vor Markt- und Technologieführer und dafür eigentlich sehr, sehr günstig bewertet. Ja, und damit möchte ich jetzt noch eine kleine Brücke schlagen zum Biotech-Sektor. Und da hatten wir ja kürzlich Moderna, die durch die Decke gegangen sind, weil man hier einen Durchbruch in der Krebsforschung gefeiert hat. Ganz kurz nochmal auf Moderna zurückblicken. Moderna und Merck testen eine personalisierte mRNA-Krebstherapie. Ich habe das auch im Podcast am Mittwoch schon erwähnt, gegen Melanoma, also schwarzen Hautkrebs. Vereinfacht gesagt, wird der Tumor eines Patienten genetisch analysiert. Anschließend wird eine individuelle mRNA hergestellt, die dem Immunsystem zeigt, welche typischen Merkmale dieser Krebszellen es angreifen soll. So ist es richtig. Und dann in einer großen Phase-3-Studie hat man nun die Kombination von eben diesem mRNA-Stoff, den eben Moderna da entwickelt hat, zusammen mit Keytruda, dem absoluten Top-Blockbuster-Medikament von Merck, eben hier Patienten verabreicht. Und dabei hat dann, ist der Krebs stärker bekämpft worden, ist besser bekämpft worden. Und das ist natürlich durchaus ein gewisser Durchbruch in der Krebsmedizin. Man kann noch nicht von einem kompletten Durchbruch sprechen, aber es geht in die richtige Richtung. Also auch hier der ein oder andere, der da im YouTube-Video schon das Ende aller Krebsarten ausgerufen hat, das war vielleicht ein bisschen zu früh. Aber es ist definitiv ein Durchbruch für die Idee personalisierter mRNA-Krebstherapien. Und es bedeutet natürlich nicht, dass Krebs jetzt, wie gesagt, komplett geheilt ist. Die vollständigen Daten, die Zulassung und die praktische Anwendung, die bleiben am Ende noch entscheidend. Aber es ist, wie gesagt, durchaus ein entscheidender Forschungsdurchbruch. Das kann man schon so sagen. Kurzfristig hat deswegen natürlich auch BioNTech profitiert. Die Aktie ist auch stark angestiegen, weil eben auch BioNTech stark auf individualisierte Krebsbehandlungen mit mRNA setzt. Der Erfolg von Moderna und Merck validiert jetzt also ein Stück weit die gesamte Technologieplattform. Und bei BioNTech kommt allerdings dann auf der anderen Seite ein großer Unsicherheitsfaktor hinzu, denn die Gründer und bisherigen Topmanager Ugur Sahin und Özlem Türeci, ihr kennt sie ja noch aus der Corona-Zeit, werden das Unternehmen bis Ende dieses Jahres nun verlassen, um ein neues Unternehmen aufzubauen. Sahin soll spätestens zum 1. Februar 2027 als CEO von Guido Oelkers abgelöst werden. Das muss natürlich am Ende nicht negativ enden, aber wenn Gründer, wissenschaftlicher Kopf und das langjährige Spitzenmanagement eines Biopharmaunternehmens gehen, dann ist das definitiv immer ja eine Sache wert, das genauer zu beobachten, zumal man auch sehen muss, wie sich dann der neue CEO und das neue Team da schlägt. Ja, damit noch kurz zum Thema Cybersecurity. Da gab es gestern bei CrowdStrike eine, ja, wenn man so will, negative Meldung, denn der Global CTO, also der Technikchef, wenn man so will, der soll das Unternehmen verlassen. Deswegen die Aktie gestern schwächer gewesen. Generell muss man aber sagen, zuletzt gab es hier in diesem Sektor ohnehin auch ein paar Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktien ja zuvor sehr, sehr gut gelaufen sind. Und mit dieser Meldung, dass eben der Global CTO Ilya Zaitsev, heißt der gute Mann, CrowdStrike nach 13 Jahren verlassen wird, ist die Aktie stärker unter Druck geraten. Wichtig ist, er gründet nach aktuellen Berichten jetzt zwar ein eigenes Unternehmen oder ist daran beteiligt, aber es ist kein direkter Konkurrent von CrowdStrike. Er nimmt also nicht sein technologisches Wissen mit und baut jetzt da eine Konkurrenzfirma auf, sondern er gründet gemeinsam mit Partnern eine Venture-Firma namens Cognition. Und geplant ist hier, einen Fonds im Volumen von 170 Millionen US-Dollar aufzulegen, der dann in künstliche Intelligenz und Cyber-Security-Startups investiert. Das heißt, es ist dennoch ein gewisses Risiko, denn natürlich könnte er ein solches Startup in solche Startups investieren, die dann irgendwann CrowdStrike vielleicht Konkurrenz machen könnten. Trotzdem, kurzfristig würde ich diese Nachricht nicht überbewerten. Dennoch auch hier ein hochrangiger Manager, der das Unternehmen verlässt. Allerdings hier der Technikchef, da muss man sagen, wahrscheinlich gibt es da ja auch noch ein paar andere gute. Und da darf man auch gespannt sein, wer der Nachfolger wird. Generell bleibt Cybersecurity für mich aber ein struktureller Wachstumsmarkt. Und auf meiner Watchlist stehen nach wie vor neben CrowdStrike besonders natürlich Cloudflare, Palo Alto Networks, Zscaler und auch Rubrik, wobei die ja nicht ganz so in den Cybersecurity-Bereich passen, weil die ja eher auf Datensicherheit noch spezialisiert sind. Rapid7 hatte ich kürzlich auch vorgestellt, wo jetzt ein größeres Comeback stattfinden könnte, nachdem ja auch hier das komplette Management ausgetauscht wurde und man jetzt hier das Ganze nochmal neu angehen möchte. Ja, nach den starken Läufen vieler Cybersecurity-Aktien sind natürlich Gewinnmitnahmen völlig normal. Und wenn es dann solche Meldungen auch noch gibt, wie eben, dass der CTO CrowdStrike verlässt, dann lastet das natürlich zunächst mal auf der CrowdStrike-Aktie. Aber natürlich werden dann auch andere so ein bisschen mitverkauft, gerade im Zuge von Gewinnmitnahmen. Ja, und damit komme ich jetzt noch zur Community-Ecke. Und da hat AppLovin diesmal die Abstimmung hauchdünn gewonnen. AppLovin hat 7 Stimmen bekommen, Caspi, KZ 6 Stimmen und Oscar Hates 5 Stimmen. Also es war sehr, sehr knapp. Ihr dürft euch gerne da auch noch mehr dran beteiligen. Wenn man es zusammenzählt, 7 plus 6 plus 5, aber haben nur 18 Leute abgestimmt. Also das dürften gerne auch 100 sein. Aber diesmal, wie gesagt, war es knapp. Aber am Ende hat dann doch AppLovin mit 7 Stimmen gewonnen. Und deswegen möchte ich die Aktie dann heute auch kurz besprechen. Fundamental, ich hatte das kürzlich unter einem Video ausführlich analysiert auch, schaut dann vielleicht mal in die Kommentare, halte ich die Aktie für durchaus nicht gerade super günstig, wenngleich sie zuletzt natürlich durch diesen deutlichen Rücksetzer jetzt auch wieder deutlich günstiger geworden ist. Aber eine hohe Bedeutung bedeutet eben auch nicht, das hatten wir auch vor kurzem in einem Video generell, automatisch schon eine Überbewertung. Denn wenn AppLovin die hohen Wachstumserwartungen, die es hier eben gibt, erfüllt oder vielleicht sogar noch übertrifft, dann kann die heutige Bewertung im Nachhinein sich natürlich deutlich relativieren. Und auf einmal wird es günstig. Das Management muss dazu allerdings abliefern. Es sollte zumindest die Analystenschätzungen, die Konsensschätzungen, zu denen man ja auch steht, sonst hätte man ja die eigenen Prognosen stärker absenken müssen, die sollte man zumindest erfüllen, am besten übererfüllen. Und wenn das eben nicht gelingt, dann ist natürlich ein im Prinzip Konkurrent wie Trade Desk ein gutes mahnendes Beispiel. Denn die sind zwischenzeitlich auch sehr, sehr stark gewachsen. Man hatte sehr, sehr starke weitere Wachstumserwartungen. Die konnten doch dabei nicht mehr erfüllt werden. Und was mit der Aktie dann passiert ist, habt ihr gesehen. Also insofern, AppLovin, durchaus interessant, durchaus auch die bessere Alternative derzeit noch zu The Trade Desk, aber natürlich auch mit erhöhtem Risiko behaftet. Und das muss man ganz klar sehen. Und das hat man zuletzt ja auch gesehen nach den Quartalszahlen, als die Aktie dann eben, als die Erwartungen dann doch nicht ganz erfüllt werden konnten, deutlicher korrigiert hat und ja immer noch so ein bisschen im Korrekturmodus steckt. Charttechnisch muss man sagen, ist bei AppLovin der Bereich um $300 wichtig. Da sind wir nahe dran gelaufen, gestern so um die $307, $308 geschlossen, denn dort liegt eine charttechnisch sehr, sehr wichtige Unterstützung. Sollte die gerissen werden, dann dürfte es in dem Bereich $230 plus minus 5, also $225 bis $235 gehen. Darunter liegen die nächsten Supports dann um $200 und schließlich im Bereich $175 bis $180. Und wenn die Aktie wirklich bis dahin fallen sollte, wovon ich derzeit nicht ausgehe, dann müsste man sie sich definitiv neu anschauen. Für mich AppLovin deshalb aktuell keine Aktie, bei der ich blind reinspringen würde. Sollte man sich auf die Watchlist packen, sollte man abwarten, gerade auch, was der Chart einem da sagt, aber vielleicht auch die nächsten Quartalszahlen, die nächsten ein, zwei Quartalsberichte noch abwarten und dann sehen, wie Anleger das, was dort gemeldet wird, dann eben auffassen. Zum Schluss natürlich gibt es dann auch eine neue Abstimmung und ihr könnt natürlich jetzt wieder bestimmen, indem ihr hier unter dem Video kommentiert, welche Aktie es denn sein soll. Und ich habe heute wieder drei Kandidaten mitgebracht und das ist zum einen die Altschem, dann nochmal Caspi, KZ und schließlich Zoetis. Zu Caspi KZ möchte ich allerdings noch was sagen. Also wir hatten im letzten Video oder im vorletzten Video hatte ich ja AppLovin zur Wahl gestellt und die hat dann nicht gewonnen und dann ist sie im letzten Video nochmal in die Auswahl gekommen und hat jetzt heute gewonnen. So ähnlich ist es jetzt bei Caspi KZ auch. Das soll jetzt aber hier nicht die Regel sein, sondern nur, wenn es so eng ist, also heute 7, 6, 5, ich hätte eigentlich auch Oscar nochmal nehmen können quasi, dann bekommt eine Aktie auch mal eine zweite Chance. Wenn es aber ganz klar ist, also wenn ich Aktie A, B und C zur Wahl stelle und Aktie A bekommt 15 Stimmen und B und C bekommt 3 und 2 Stimmen, dann werden die Aktien B und C wahrscheinlich nicht im nächsten Video wieder zur Abstimmung gestellt. Also insofern, man hat durchaus auch was davon, wenn man für eine Aktie stimmt, die am Ende vielleicht doch nicht ausgewählt wird, weil sie dann zumindest die Chance hat, im nächsten Video nochmal in die Auswahl zu kommen und dann kann man eventuell dann auch nochmal abstimmen. Ja, wenn ich mir das jetzt alles heute so zusammen anschaue, dann glaube ich, dass wir einiges hier besprechen konnten. Für heute sind wir durch. Wie gesagt, der wichtigste Punkt für das Wochenende ist natürlich das, was am US-Anleihenmarkt jetzt zuerst passiert ist, was Scott Bessent dort angekündigt hat. Und jetzt muss man mal abwarten, wie sich das weiter auswirkt. Wie gesagt, kurzfristig war es eine Überraschung. Deswegen sind die Renditen kurzfristig am langen Ende stark gesunken, dann aber sofort wieder nach oben geschossen. Hat also nicht eine nachhaltige Auswirkung bisher. Kurzfristig bleiben natürlich auch die Inflation, insbesondere getrieben durch die Ölpreise und natürlich die weiterhin immer noch, auch wenn sie etwas zurückgelaufen sind, zwischenzeitlich hohen Renditen, sowie der schwache US-Konsument Risiken. Langfristig bleibt für mich aber der technologische Fortschritt durch das Thema künstliche Intelligenz, wenngleich das natürlich auch volatil zugehen wird, sowie auch der Kryptobereich wichtige Chancenfelder. Und wenn euch das heutige Video geholfen hat, hier den Markt besser zu verstehen und vielleicht auch die ein oder andere Aktie besser zu verstehen, dann könnt ihr es natürlich gerne, wenn es euch denn gefallen hat, liken, teilen, hypen und natürlich eure Meinung in die Kommentare schreiben. Das schadet grundsätzlich nicht, aber darüber hinaus natürlich dann auch in die Kommentare schreiben, welche Aktie ich im nächsten Video kurz besprechen soll. Und last but not least natürlich Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch das nächste Video und auch die nächste Community-Ecke nicht. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen fürs Zuschauen, für alle, die bis zum Ende durchgehalten haben. Wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich wie immer nur noch eins, nämlich tschüss und bye-bye. Es verabschiedet sich wie immer ihr euer Sascha Huber.